setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Wir befinden uns auf der Intensivstation im Nachtdienst. Und zwar ruft uns die Pflege zu einem 36-jährigen Patienten, der mit einer Influenza-Pneumonie aufgenommen wurde. Der Patient ist 1,75 Meter groß und wiegt 120 Kilogramm. Der Patient ist intubiert und die aktuellen Beatmungsparameter, stellen wir nun fest, sind eine FiO2 von 70%, ein Piep von 7, der Spitzendruck ist bei 28 cm Wassersäule und in der BGA stellen wir ein PaO2 von 80 fest. Jetzt ist die Frage, was tun wir mit dem Patienten?
Dieser Patient hat ganz offensichtlich ein ARDS und ganz aktuell, weil das wahrscheinlich gerade auch viele auf ihren Intensivstationen als Thema haben, beschäftigen wir uns heute einmal ein bisschen ausführlicher mit dem ARDS. Wir gucken uns erstmal an, wie das ARDS überhaupt definiert ist und dann schauen wir uns einmal den wichtigen Bereich der Beatmung an, weil das kann mitunter ja sehr schwierig werden und gucken nochmal, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt.
Wenn wir in die Leitlinie gucken, dann ist die klassische Definition des ARDS die sogenannte Berlin-Definition. In der Berlin-Definition finden wir 4 verschiedene Punkte und zwar berücksichtigt diese Definition klinische, radiologische, atemmechanische und laborchemische Befunde. Der erste Punkt ist die Klinik. Also zur Berlin-Definition gehört der akute Beginn innerhalb einer Woche nach einem Ereignis oder die Verschlechterung bestehender respiratorischer Symptome. Als nächstes betrachten wir die Radiologie. Für die Definition brauchen wir beidseitige diffuse Infiltrate im Röntgenthorax und die Voraussetzung muss dafür aber sein, dass diese diffusen Infiltrate nicht erklärbar sind durch beispielsweise einen Pleuraerguss, Atelektasen oder eine Raumforderung anderer Art. Als dritter Punkt kommt die Atemmechanik jetzt ins Spiel. Wir brauchen ein respiratorisches Versagen für die Definition. Aber dieses darf eben nicht durch kardiale Ursachen oder einen Volumenüberschuss zu erklären sein. Als vierten Punkt betrachten wir uns den Horowitz-Quotient. Das ist ja einmal unser PaO2 geteilt durch die FiO2. Dieser muss kleiner 300 mm Hg betragen und ist ein maßgeblicher Parameter auch für die Schweregradeinteilung des ARDS. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich, wenn wir gut aufgepasst haben, für diese Definition viele Parameter notwendig sind, die invasiv sind. Also zum Beispiel für ein PaO2 brauchen wir eine arterielle BGA. Deswegen ist in neueren Definitionen schon das ersetzt worden durch zum Beispiel das SpO2.
Genau, es gibt da nämlich einmal eine sehr viel neuere Definition, das ist die New Global Definition of ARDS. Die wird schon in vielen Ländern auch einfach angewendet. Die ist jetzt in der Leitlinie noch nicht als Voraussetzung, aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich die auch mal anzugucken. Vor allen Dingen kann man da nämlich sagen, dass deutlich mehr Fälle in ein ARDS eingeschlossen werden können, gerade auch bei den Risikofaktoren. Ist man in der Global Definition auch ein bisschen liberaler und da werden auch Patienten eingeschlossen, die eine akute Verschlechterung haben. Das heißt, nicht nur, wenn es sehr akut aufgetreten ist, sondern auch, wenn es eine akute Verschlechterung der respiratorischen Situation gibt, dann werden die Patienten hiermit eingeschlossen. Außerdem gibt es bei der Bildgebung auch noch eine sehr schöne Veränderung eigentlich. Und zwar kann man da auch durch die Lungensonographie, wenn man natürlich ein sehr geübter Anwender ist, die Kriterien für ein ARDS stellen. Und wie Jana gerade schon gesagt hat, gerade auch in der Unterteilung für die Schweregrade kann man da auch dann tatsächlich bei Patienten zum Beispiel mit einem Highflow, gibt es da auch Grenzen für, dass man da eine Verschlechterung am Highflow als Definition dann für ein ARDS heranziehen kann. Wen das interessiert, einfach nochmal ganz genau reingucken, welche Werte da gelten.
Die klassische Schweregradeinteilung des ARDS lautet also wie folgt: Ein mildes ARDS liegt bei einem Horowitz-Index von 200 bis 300 vor. Bei 100 bis 200 mm Hg sprechen wir von einem moderaten ARDS. Und wenn unser Horowitz-Index unter 100 mm Hg ist, dann sprechen wir von einem schweren ARDS.
Bevor wir uns jetzt anschauen, was wir genau im Falle eines ARDS tun können, gucken wir uns nochmal kurz die Pathophysiologie an. Prinzipiell kann man sagen, dass es natürlich Auslöser für ein ARDS gibt. Das ist in den meisten Fällen zum Beispiel eine Sepsis oder eine bakterielle Pneumonie. Allerdings kann ein ARDS auch durch schwere Traumata ausgelöst werden. Ganz klassisch wird das ARDS in drei verschiedene Phasen eingeteilt. Da haben wir einmal diese exudative Frühphase, dann gibt es noch eine Zwischenphase und an dritter Stelle haben wir eine fibrotische Spätphase. Letztendlich kommt es zu einer Schädigung des Lungengefäßendothels und dadurch eben zu einer Ansammlung von Leukozyten in der Lunge. In dieser exudativen Frühphase haben wir jetzt also eine kaskadenartige Entzündungsreaktion im Lungengewebe und es kommt sukzessive zu einem Lungenödem, deswegen eben natürlich auch die exudative Phase. Im Weiteren kommt es dann zu einer Verklebung von abgestorbenen Zellen und auch von geschädigten Surfactant. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, also Surfactant geht hier auf jeden Fall zugrunde. Und es kommt im Zuge dessen zur Ausbildung von Hyalinmembranen. Dadurch, das kann man sich jetzt sehr gut vorstellen, kommt es vermehrt zu Atelektasen. Außerdem führt diese endotheliale Dysfunktion auch zur disseminierten Mikrothrombenbildung. Im frühen Stadium ist das Ganze jetzt noch reversibel. Im Verlauf von mehreren Wochen kommt es dann aber zur Ausbildung von Lungenfibrose und damit eben auch zu langfristigen Schäden.
Gucken wir uns mal die Therapie an. Was machen wir denn mit unseren Patienten, die jetzt mit einem ARDS bei uns auf der Intensivstation liegen? Also natürlich müssen wir zuerst mal die kausale Therapie der auslösenden Ursache behandeln. Daneben kann die symptomatische Therapie zu einer verbesserten Prognose führen. Generell zentrales Element ist die lungenprotektive Beatmung. Zuerst sollten wir uns Gedanken machen über die Wahl unseres Beatmungsverfahrens. Wenn ein mildes oder moderates ARDS vorliegt, dann können wir natürlich erstmal den Patienten mit einer High-Flow-Sauerstofftherapie oder vielleicht einer nicht-invasiven Ventilation beatmen oder dem ein bisschen helfen. Und bei einem schweren ARDS ist dann aber später eine invasive Beatmung auf jeden Fall notwendig. Der Beatmungsmodus erklärt sich je nach Schwere des ARDS. Kann der Patient noch möglicherweise mitarbeiten, dann ist eine assistierte Beatmung sehr günstig. Später kann es aber auch sein, dass wir auf eine kontrollierte Beatmung umsteigen müssen. Und zu den genauen Beatmungsparametern, wie wir lungenprotektiv beatmen, kann uns Greta jetzt noch ein bisschen was genauer erklären.
Ja, bei der lungenprotektiven Beatmung gibt es natürlich ein paar Parameter, die wir beachten müssen. Erstmal natürlich noch vorneweg, die Bezeichnung lungenprotektive Beatmung ist natürlich sehr irreführend, weil uns ist, glaube ich, allen klar, dass eine invasive Beatmung niemals lungenprotektiv sein kann, aber das soll einfach den Versuch ausdrücken, es so schonend wie möglich zu gestalten. Der PEEP ist da ja ein ganz großes Diskussionsfeld und ich glaube, da sind wir auch noch längst nicht am Ende der Forschung angelangt. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ganz am Anfang steht so ein kleines PEEP-Dilemma, würde ich mal sagen. Das heißt, wir wissen alle, der PEEP ist super wichtig. Gerade beim ARDS profitiert der beatmete Patient sehr vom PEEP, da nämlich der PEEP die pulmonale Funktion unterstützt und den alveolären Gasaustausch verbessert. Dies passiert eben dadurch, dass kollabierte Lungenareale offen gehalten werden. Dadurch wird die FRC erhöht und wir wollen eben auch vermeiden, dass es zu einem erneuten Kollaps kommt. Im Falle eines respiratorischen Versagens kann der PEEP natürlich auch dazu führen, dass es zu einer Umverteilung des extravaskulären Lungenwassers führt. Wir denken an die exudative Phase, das heißt, es fällt auch viel extravaskuläres Lungenwasser an und da haben wir eben eine Umverteilung vom alveolären in den interstitiellen Raum. Außerdem können wir den Rechts-Links-Shunt verbessern und generell auch die lokale systemische Entzündungsreaktion werden günstig beeinflusst. Demgegenüber stehen jetzt natürlich aber auch die potenziellen Nebenwirkungen vom PEEP. Dazu zählt vor allen Dingen die Überblähung von bereits belüfteten Lungenarealen und prinzipiell eine Zunahme vom Totraumvolumen. Außerdem können wir natürlich noch systemische Auswirkungen haben. Das Herzzeitvolumen wird verringert, weil wir eben eine verminderte Vorlast für den rechten Ventrikel haben. Und der pulmonalvaskuläre Widerstand steigt natürlich an. Außerdem können wir auch noch den intrakraniellen Druck beeinflussen mit einem Anstieg, was ja auch bei verschiedenen Krankheitsbildern ein deutlicher Nachteil hat, und das Auftreten von Barotraumen ist natürlich erhöht. Das alles sind so die negativen Aspekte vom PEEP. Und aus diesen Vor- und Nachteilen müssen wir uns jetzt natürlich so den richtigen Weg finden. Also wir brauchen auf jeden Fall ein PEEP, aber was ist der ideale PEEP? Es gibt da ganz schöne Tabellen. Und diese Tabellen, die sind auch wirklich einfach anzuwenden. Die sind sehr gut untersucht. Die findet man auf jeden Fall in der Leitlinie. Da steht einfach klar drin, bei welchem Sauerstoffbedarf, also welcher FiO2, ich welchen PEEP brauche. Es gibt da noch ganz viele Methoden, um das individuell festzustellen für jeden Patienten. Ich meine, es ist eine Leitlinie. Das heißt, für die meisten Patienten trifft diese Tabelle gut zu. Aber es gibt natürlich auch immer die Sonderfälle, wo ich mir überlegen muss, ob ein Patient vielleicht von einer anderen Behandlung profitiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Best PEEP herauszufinden. Zum Beispiel kann ich das mit einer Druckvolumenkurve am Beatmungsgerät machen. Da wird man sich einmal die Low-Flow-Kurve anzeigen lassen. Und dann gibt es zwei Punkte, die man da beachten muss. Einmal den unteren Inflexionspunkt und den oberen Inflexionspunkt. Und der PEEP sollte dann quasi gerade über dem unteren Inflexionspunkt sein. Das ist nämlich der Punkt, wo die Compliance quasi deutlich größer wird. Da habe ich die meisten Lungenareale geöffnet und habe bei einem kleineren Driving Pressure eine höhere Compliance. Der obere Umschlagpunkt ist dann der Punkt, wo alle Lungenareale geöffnet sind und ich durch eine Steigerung des PEEPs einfach keine Reduktion der Compliance mehr erreichen kann. Unter diesem Punkt sollte der PEEP dann natürlich auch sein. Ansonsten gibt es noch verschiedene Methoden wie den Decremental PEEP oder Incremental PEEP Trial. Alles Möglichkeiten, da muss man individuell gucken, was auch die Beatmungsgeräte hergeben oder wo drin man auch geschult ist. Wichtig ist hier auch nochmal zu sagen, früher gab es ja auch gerade beim ARDS das Konzept der Open Lung mit wirklich vielen Rekrutierungsmanöver, da ist man von abgewichen, das wird nicht mehr gemacht. Gerade ganz klar ist, dass Rekrutierungsmanöver über 60 Sekunden sehr schädlich sind und das muss man sich individuell wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob das Rekrutierungsmanöver jetzt wirklich notwendig ist, auch wieder eine individuelle Abwägung.
Was können wir jetzt sonst noch bei der Beatmung beachten? Wir können auf den sogenannten Driving Pressure achten. Und zwar ist das die Differenz aus dem PEEP und dem Spitzendruck. Und dieser Driving Pressure sollte 15 cm Wassersäule nicht überschreiten. Weiterhin können wir durch das Verhältnis von Inspirationszeit zu Expirationszeit, also das I-zu-E-Verhältnis, noch uns ein bisschen verbessern in der Beatmung. Das können wir 1:2 einstellen, aber wir können es in Ausnahmefällen auch noch geringer machen, quasi noch ein bisschen die Inspirationszeit erhöhen von 1:1. Und allgemein können wir uns merken, dass wir bei der Beatmung eine permissive Hyperkapnie tolerieren. Das bedeutet, wir tolerieren höhere PaCO2-Werte, ungefähr so 50 bis 60 mm Hg, zugunsten eben geringerer Atemzugvolumina. Und die dadurch eventuell oder sehr wahrscheinlich entstehende respiratorische Azidose ist ungefähr tolerabel bis ein pH von 7,2.
Da kann man auch nochmal ganz klar sagen, man setzt wirklich eben auf die möglichst lungenprotektive Beatmung. Das geht ja auch genau in die Richtung, die permissive Hyperkapnie. Weil beim ARDS hat man einfach eine sehr inhomogene Struktur Das heißt, gesunde und gut belüftete Areale liegen eben sehr nah an nicht belüfteten oder kollabierten Arealen. Und dadurch, dass man jetzt keine ganz klare Trennung zwischen erkrankten und gesunden Lungenanteilen hat, steigt das Risiko für ein Barotrauma einfach sehr stark an. Und dadurch ist es einfach sehr wichtig, dass wir da auf eine gute Beatmung achten. Für die Beatmungsmodi, wir hatten es ja auch am Anfang schon, für die Beatmungsform gibt es keine ganz klare Aussage, was besser ist oder was schlechter ist. Hier sei auch einfach nochmal darauf verwiesen, dass ein ARDS im Zweifelsfall auch mal andere Methoden benötigt. Da sei zum Beispiel mal das APRV genannt, ein Beatmungsmodus, den wir, glaube ich, sonst eher sehr selten verwenden. Aber auch der APRV-Modus, wen das jetzt interessiert, da gerne nochmal genauer einlesen. Aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, den Patienten im ARDS zumindest vorübergehend zu beatmen. Das ist auch ein Modus, in dem man ein inverses I zu E ganz gut einstellen könnte.
Es gibt noch ein paar konservative Maßnahmen, die wir einleiten können, und dazu gehört die Lagerung. Allgemein sollten wir die Patienten, die intubiert sind, dafür ist es empfohlen, Oberkörper hochlagern, ungefähr 40 Grad. Auswirkungen sind, dass die Oxygenierung verbessert wird und die Atemarbeit verständlicherweise verringert wird. Außerdem als positive Nebeneffekte haben wir noch eine Verringerung des gastroösophagealen Reflux und auch des Hirndrucks. Für Patienten im moderaten ARDS gibt es jetzt noch eine Besonderheit, und zwar, wenn der Horowitz-Index unter 150 sinkt, dann kann man tatsächlich auch eine Bauchlage erwägen. Wie machen wir die jetzt? Wir drehen den Patienten einfach auf den Bauch, nämlich um 180 Grad. Es gibt auch eine inkomplette Bauchlagerung bei ungefähr 135 Grad. Das Prinzip dabei ist, dass wir die Atemmechanik verändern. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der Patient liegt auf dem Rücken, dann haben wir natürlich das Problem, dass die dorsalen Anteile der Lunge, also die in dem Fall unten liegen, wahrscheinlich nicht so gut belüftet sind wie die oberen. Das heißt, dort entstehen wahrscheinlich mehr Atelektasen. Und wenn wir den Patienten jetzt auf den Bauch drehen, dann drehen wir das auch genau um und verbessern damit das Ventilations-Perfusions-Verhältnis. Außerdem reduzieren wir dadurch noch den Pleuradruckgradienten. Wir können die Gasaustauschfläche damit vergrößern und damit auch ein Recruitment herstellen und eben die beatmungsinduzierten Lungenschäden verringern. Indikation dafür haben wir schon gesagt, ein Horowitz-Index unter 150. Und das ist einfach nochmal eine zusätzliche Maßnahme bei Verschlechterung der Oxygenierung. Kleiner Tipp, das wurde ich tatsächlich in meiner Spez-Intensivprüfung gefragt, ob man das Bild morphologisch schon feststellen kann. Und wenn man ein CT zum Beispiel von einem Patient hat, kann man sich das angucken. Und wenn man eben da schon sieht, dass besonders die dorsalen Anteile viele Atelektasen aufzeigen, dann kann das ein Hinweis sein, dass der Patient von der Bauchlage profitiert. Relative Kontraindikationen wären aber zum Beispiel solche Dinge wie ein offenes Abdomen oder auch eine Wirbelsäuleninstabilität, erhöhter intrakranieller Druck oder eben wenn der Patient extrem hämodynamisch instabil ist. Dann muss man das natürlich nochmal überdenken. Ansonsten ist eine Bauchlage ein sehr gutes Manöver, wo man nochmal so ein bisschen was rauskitzeln kann.
Und da gibt es natürlich auch wieder so ein bisschen den Spielraum, auch abseits der Leitlinie. Man kann sich natürlich auch überlegen, wenn wir eine Situation haben, wo wir erstmal mit einer nicht-invasiven Beatmungsform starten wollen, da ist natürlich auch die Überlegung, wenn wir da einen Horowitz von unter 150 haben, aber die nicht-invasive Beatmung gut vertragen wird, warum nicht auch da mal eine Bauchlage ausprobieren?
Allgemein gilt zur Bauchlage, man sollte sie frühzeitig erwägen. Und sie sollte für mindestens 12 Stunden, nach Möglichkeit aber 16 Stunden durchgeführt werden. Wenn man den Patienten dann wieder zurück auf den Rücken gedreht hat, dann kann man eben erwägen, ob der Patient davon profitiert hat und dann auch nochmal eine erneute Bauchlage erwägen.
Zur Therapie abseits der Beatmung können wir hier nochmal festhalten, dass Glukokortikoide nicht empfohlen werden.
Als Ultima Ratio beim ARDS müssen wir an dieser Stelle noch die extrakorporalen Unterstützungssysteme erwähnen. Also wenn unsere Therapie jetzt überhaupt nicht weiterhilft und wir unter der Therapie der Grunderkrankung und auch unter super perfekten Beatmungsparametern keine Erfolge erzielen, dann kann es in Ausnahmefällen eben nötig sein, dass Patienten durch zum Beispiel eine ECMO versorgt werden.
Das sollte natürlich in entsprechenden Zentren passieren.
Jetzt gucken wir uns doch mal unseren Patienten vom Anfang an. und überlegen, ob der so gut beatmet ist, nach all dem, was wir jetzt erfahren haben.
Ja, wenn wir uns die Beatmungsparameter nochmal vor Augen führen, dann ist uns, glaube ich, jetzt allen klar, dass da sehr großer Optimierungsbedarf besteht. Anfangen würden wir natürlich erstmal damit, uns auszurechnen, was wir uns überhaupt als Tidalvolumen so vorstellen wollen würden. Da berechnet man jetzt bei diesem Patienten, der ja doch ein bisschen adipös ist, erstmal das ideale Körpergewicht. Das wäre in diesem Fall 70 Kilogramm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit einem Tidalvolumen von 4 bis 8 Milliliter pro Kilogramm beatmen wollen, so steht es in der Leitlinie. Wir orientieren uns da natürlich eher am unteren Rand. Um die 6 ist eigentlich ein ganz guter Wert, den man sich da merken kann, weil in einigen Fällen kommt es ja eben auch zu dieser Babylung. Da wird man dann eher nochmal das Tidalvolumen runtersetzen und eher so auf die 4 Milliliter pro Kilogramm gehen. Wir rechnen jetzt einfach erstmal mit den 6 Millilitern pro Kilogramm. Das wäre dann so ein Tidalvolumen um 420 Milliliter. Das wäre erstmal so eine Zielgröße von uns. Dann haben wir gesagt, dass dieser Patient eine FiO2 von 0,7 hat oder 70%. Und wenn wir dann in unsere Piep-Tabelle gucken, der Patient war mit einem Piep von 7 beatmet, stellen wir schon mal direkt fest, dass das nicht der richtige Piep ist. Der Piep sollte bei dieser Beatmung auf jeden Fall so zwischen 10 und 14 liegen. Da würde man dann natürlich schauen, auf welchem Piepniveau man eine gute Compliance erreichen würde.
Außerdem waren wir mit dem Spitzendruck von 28 schon relativ hoch. Das heißt, wir hatten ein Driving Pressure von 21. Das würden wir auf jeden Fall versuchen zu reduzieren. Wir haben ja gesagt, 15 sollte so unser Richtwert sein.
Und mit dem erhöhten Piep ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass wir da den Driving Pressure auf jeden Fall unter 15 hinbekommen würden. Was sollten wir noch tun?
Weiterhin können wir uns natürlich überlegen, ob wir bei diesem Patienten, der nämlich einen Horowitz-Index hat von
114,
wir könnten natürlich bei diesem Patienten auch eine Bauchlage erwägen. Haben wir denn diese Folge auch einen Fun Fact, Grete?
Ja, unser Fun Fact kommt diese Woche aus der Geschichte der Beatmungstherapie. Da haben wir sowas festgestellt, was wir doch irgendwie bemerkenswert fanden. Wenn man sich die Geschichte der Beatmung so anschaut, dann stellt man fest, dass die ECMO so 1972 erfunden wurde. Allerdings viele andere Sachen erst sehr viel später, zum Beispiel die nicht-invasive Ventilation, die erst 89 erfunden wurde oder sich als Methode verbreitet hat, und so als jüngste Entwicklung tatsächlich die High-Flow-Therapie. Die gibt's erst seit 2010, die kommt ja eben aus dem Bereich der Pädiatrie, aber erst so seit 2010, also noch ein sehr neues Beatmungsverfahren und jetzt eigentlich ja kaum noch wegzudenken von unseren Intensivstationen. Voll lustig.
Mensch. Kommen wir zu unserer Take-Home-Message. Das ARDS ist eine massive Reaktion der Lunge auf diverse schädigende Faktoren und geht mit einer schweren Einschränkung der Oxygenierung einher.
Zur Definition gibt es die Berlin-Kriterien aus der Leitlinie oder die neue Global Definition für das ARDS.
Für die Einteilung des Schweregrades nehmen wir den Horowitz-Quotient, der berechnet sich aus dem PaO2 durch FiO2. Je nachdem können wir einteilen in ein mildes, moderates oder schweres ARDS.
Die Therapie des ARDS besteht in erster Linie aus einer möglichst schonenden Beatmung. Da gucken wir auf jeden Fall, dass wir einen möglichst idealen Piep haben. Das können wir anhand von verschiedenen Tabellen uns anschauen. Wir gucken auf ein Tidalvolumen von um die 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und hier nehmen wir das ideale Körpergewicht zum Berechnen. Außerdem können wir die Beatmung im Falle eines schweren ARDS auch im Sinne einer permissiven Hyperkapnie steuern. Das heißt, hier werden einfach zugunsten der Beatmungsparameter höhere CO2-Werte toleriert. Insgesamt versuchen wir aber, dass der Driving Pressure nicht über 15 cm Wassersäule liegt.
Die kausale Therapie des ARDS besteht natürlich in der kausalen Therapie der auslösenden Ursache. Es gibt aber auch ein paar weitere Maßnahmen, die wir durchführen können, zum Beispiel die Wahl des passenden Beatmungsverfahrens oder auch die Lagerung. Hier sei nochmal hingewiesen auf die Bauchlagerung ab einem Horowitz-Index unter 150. Ultima Ratio wäre die Erwägung einer Anlage eines extrakorporalen Verfahrens.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.